Wir beten. Herr Jesus, habe du noch einmal Dank, dass du am Kreuz von Golgatha den Sieg errungen hast über die Macht der Finsternis, auch über die Sünde, für die du gestorben bist. Du hast alle Sünde auf dich genommen und alle Sünde getragen, du großer Sündentilger, hast das Schuldopfer gebracht, das Lösegeld bezahlt. Und wir sind frei. Wir können das gar nicht ermessen, was es heißt, was es bedeutet hat und was es heißt, was du getan hast auf Golgatha. Dieses tiefe Geheimnis deines Leidens und Sterbens. Wie schön ist es, als Befreite Jesu Christi leben zu dürfen, trotz mancher Anfechtung. Und trotzdem, dass die Sünde vor der Tür lauert und trotzdem, dass der Feind umhergeht, der Satan umhergeht wie ein brüllender Löwe, das wissen wir alle. Aber wir wissen aber auch noch eins ganz gewiss, dass du der Sieger bist, der Sieger von Golgatha. Und dich wollen wir heute Abend preisen und anbeten, auch in der Mahlfeier. Da dürfen wir wissen, du hast den Leib brechen lassen, du hast dein Blut vergossen um unsertwillen, aus deiner großen Liebe heraus. So wollen wir dir einfach danken in dieser Minute, wollen dich anbeten, dich rühmen, immer wieder bekennen, dass du der Herr bist und keiner sonst, und dass einmal auch die Götter der Welt bekennen müssen zu deinen Füßen, dass du bist Christus, der Herr. So wollen wir es jetzt schon tun und deinen Sieg proklamieren. Gepriesen sei dein heiliger Name, Herr Jesus Christus, und dich, Vater, wollen wir anbeten und dir danken im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Ja, und jetzt lese ich Ihnen die Worte, über die Bruder Kernchen heute Abend sprechen wird. Es sind ja die bekannten Worte aus Jesaja 61. Das wird er nachher sicherlich sagen. Sie werden ja wiederholt in Lukas 4 und noch an einer anderen Stelle, mindestens zum Teil. Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt hat, um zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Jahr der Annehmung Jahwes, Jehovas, und den Tag der Rache unseres Gottes, und zu trösten alle Trauernden, um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben Kopfschmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie genannt werden Terebinten der Gerechtigkeit, eine Pflanzung Jehovas zu seiner Verherrlichung. So viel.
So, liebe Geschwister, mir ist es zugefallen, den Anfang zu machen und den Schluss. Am Anfang war der Knecht des Herrn. Da war ja nur eine halbe Stunde eigentlich. Haben wir auch versucht, etwas zu sagen. Heute Abend ist nun der Gesalbte des Herrn. So wurde hat schon gesagt, das wären also im Hebräischen der Name Messias, im Griechischen der Name Christus. Heißt jedes Mal der Gesalbte. Hier in unserem Text nun der Gesalbte des Herrn. Wer nun die Bibel durchliest, der wird es ja einige Male finden, dass der Name Gesalbter vorkommt, der nicht den Herrn Jesus betrifft. Ich will Nummer zwei nennen. Da wird der David auch der Gesalbte des Herrn genannt. Oder wir kennen den König Kores oder Kyros. Da sagt Gott, mein Gesalbter. Aber die stehen ja bei weitem nicht in dem Licht wie der Gesalbte des Herrn. Wir wollen zunächst einmal uns einige Worte in Erinnerung rufen, wo wir den Gesalbten im Alten Testament so klar und so deutlich erkennen dürfen. Weil ja unser Gesamtthema lautet, Jesus im Alten Testament, nun Jesus als der Messias. Zum ersten Mal kommt in unserer Bibel vor, der Gesalbte, in 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 10, das ist das erste Vorkommnis, die Bibel kennen, wissen, da steht das Gebet der Hanna. Und es ist wunderbar, dass gerade diese Frau zum ersten Mal diesen schönen Namen, der Gesalbte, aussprechen darf. Es ist der letzte Teil von ihrem Gebet. Ich will nur den Teil auch ernennen. Da heißt es in ihrem Gebet, im 10. Vers, er, also Gott, wird erhöhen das Horn des Gesalbten. Eine wunderbare Perspektive für das, wenn der Herr kommen wird, in welcher Weise er erhöht wird, erhöht sein Horn, seine Machtbefugnisse. Dann haben wir noch einige deutliche Stellen, an denen wir im Alten Testament erkennen, ja, da steht der Messias, da steht der Gesalbte, das ist unser Herr. Eine weitere Stelle wäre Psalm 2, Vers 2. Da ist von dem Toben der Nation. Es wendet sich gegen Gott und gegen seinen Gesalbten. Wenn jemand nun sagt, ja, kann ich nun erkennen, dass da der Gesalbte, der Christus, der Jesus genannt ist, da kann man nur Apostelgeschichte 4, 26 aufschlagen, da findet man die Gegenstelle dazu. Auch ganz wunderbar, wie wir dort erkennen dürfen, Apostelgeschichte 4, dass Petrus diesen Psalm anwendet für das, was in den Tagen Jesu geschehen ist. Sie haben sich verhalten gegen den Gesalbten. Also ganz deutlich, Jesus der Herr. Was mir noch gefallen hat, als man die Stelle angesehen hat, wenn man den Psalm 2 liest, weiß man gar nicht, von wem er ist. Wenn man Apostelgeschichte 4 hineinsieht, dann sieht man, David hat diesen schönen, wunderbaren Psalm geschrieben, einen prophetischen Psalm, der vor ca. 3000 Jahren geschrieben worden ist und dessen letzte und tiefste Erfüllung in unseren Tagen ist. Ich habe manchmal gesagt, liebe Geschwister, sollte einer von uns mal einen Psalm schreiben, den man in 3000 Jahren noch lesen kann und der in 3000 Jahren das enthüllt, was vor 3000 Jahren sein wird. Schaffen wir alle nicht. Wir haben weitere Stellen, Daniel 9, 25 und 26. Da geht es ja um diese prophetischen Jahrwochen, die dem Daniel geoffenbart werden. Und da spricht er ganz deutlich von dem Messias. Und man kann da nach diesen Zeitangaben auch errechnen, wann der Messias kommen müsste. Und in Vers 26 wird uns noch gesagt, wenn dieser Messias kommt, dann wird er hinweggetan werden und wird nichts haben. Das ist die Stunde seines Kreuzes, wo wir wirklich sehen, unser Herr hatte nichts. Nackt hing unser Herr am Kreuz, nichts. Dann kann man ins Neue Testament hineinschauen. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 41. Der Andreas kommt voller Freude, fast heiliger Begeisterung zu seinem Bruder, dem Simon, dem Petrus, und sagt, wir haben den Messias gefunden, welcher Christus genannt wird. Und dann führte ihn zu Jesus. Wieder sehen wir dieser Christus, dieser Messias, es ist Jesus. Eine weitere Stelle, auch im Johannesevangelium, Kapitel 4, Vers 25. Das ist die Begegnung, die der Herr dort am Jakobsbrunnen hatte mit dieser einen Frau, mit der er so tiefe Gespräche führt. Tiefer als im Kapitel zuvor mit dem hohen geistlichen Rat Nikodemus. Und dann sagt die Frau, als sie so ganz überrascht ist, was der Herr ihr alles sagt, der vor ihr steht: Wir wissen, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Und dann sagt der Mann, der vor ihr steht: Ich bin es. Der Herr offenbart sich gerade dieser Frau, dass er der Messias ist. Und gerade diese Offenbarung hatte dann noch eine wunderbare Bewegung gegeben in dieser Stadt, dass viele dann zum Glauben kamen an den Herrn Jesus. Nach diesen kleinen Vorbemerkungen, der Gesalbte des Herrn, wenden wir uns dem Text zu. Wir haben zunächst einmal drei wunderbare Aussagen über diesen Herrn. Die erste heißt: Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir. Wenn man die Bibel hineinschaut, dann findet man einige Stellen, von denen bezeugt wird, dass der Geist des Herrn, der Geist unseres Gottes, auf ihn ruhte. Ich will nur vielleicht zwei oder drei nennen. Seine Vorbild finden wir in Richterbuch, Kapitel 3, Vers 9. Man sollte schon Kapitel 2, Vers 16 beachten. Das ist so wichtig, dass man das ganze Buch der Richter versteht. Da hat Gott verheißen, dass er Richter senden wird, die retten. Aha, so muss man das Buch der Richter lesen. So muss man den Richter verstehen. Das Tiefste ist, sie sollen retten. Der erste von diesen Richtern heißt Othniel. Er ist der Schwiegersohn von Kaleb. Auch ganz wunderbar die Geschichte, wie dieser Mann Schwiegersohn von Kaleb geworden ist. Das will ich jetzt nicht alles bringen. Othniel heißt: Meine Kraft ist in Gott. Und da kam der Feind von Mesopotamien und da brauchte man einen, der dem Volke hilft. Und da tritt dieser Othniel in den Riss. Und da kann man so wunderbar lesen, Kapitel 3, Vers 9, er rettet, er richtet und es gibt Ruhe 40 Jahre. Ich habe mir für mich die drei ersten Buchstaben unterstrichen, dreimal R, kann man sich leicht merken. Ein Richter rettet, er richtet und dann gibt es Ruhe 40 Jahre. 40 ist eine besondere Zahl, Zahl der Erziehung. Dann wird noch der David genannt. David ist der Geliebte des Herrn. Und von David heißt es: Er schlug alle Feinde. Und dann heißt es von ihm: Er regierte 40 Jahre. Hat mir wieder das R unterstrichen. Kann man so schön merken. Auch die ganze Reihenfolge: Retten, richten, Ruhe. Ich habe mal gefragt, ist die Reihenfolge richtig, jemand? Er sagte mir: Eigentlich nicht. Eigentlich müsste er erst richten kommen und dann retten. Ich habe den Eindruck, dass die Reihenfolge richtig ist. Auch in unserem Leben. Wir erleben die Errettung des Herrn. Und wenn wir erst in die Nähe des Herrn kommen, dann merken wir erst, wenn wir in das Licht Gottes kommen, wer ich eigentlich bin. Und dann ist Gericht nötig. Und dann lassen wir uns gern richten vom Herrn und richten uns selbst und haben dann auch dieses wunderbare Erleben. Er führt uns in seine Ruhe hinein. Ich könnte vielleicht noch den Jahaziel erwähnen, auf den auch der Geist des Herrn kam. 2. Chroniker 20 kann man das nachlesen. Ein ganz besonderes Erleben da. Da kommt der Feind gleich von drei Seiten gegen Israel. Da war dieser fromme König Josaphat. Muss man nachlesen, wer da das Volk sammelt, wie wie sie fasten und wie dann dieser König mit dem ganzen Volk betet. Und dann heißt es so schön, dann kam der Geist des Herrn, nicht auf den König, sondern auf den Leviten, den Propheten Jahaziel. Und so wie es Gott ihm gesagt hatte, wie er es weitergegeben hat, so geschah es. Das ist auch der schönste Kriegszug, den es je gegeben hat. Vielleicht habt ihr es schon gelesen. Da zieht die Kapelle als erstes, dann kommen die Sänger und nachher kommt das Kriegsvolk. Wo hat es jemals so einen Kriegszug gegeben? Und da gibt es einen wunderbaren Sieg. Da gab es den Sieg Gottes. Der Geist des Herrn ist auf mir. Wir haben das schon gesehen, als wir das erste Lied vom Gottesknecht angesehen haben, das Zeugnis Gottes. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Und in Jesaja 11, Vers 2, da haben wir ja gesehen, wie der Geist Gottes in seiner ganzen Fülle auf den Gesalbten Gottes gelegt wurde. Siebenfach. Wir denken dabei immer wieder an den siebenarmigen Leuchter, der Geist des Herrn, das Standbein. Dann kommen drei Doppelarme, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also insgesamt sieben. Wir werden es nachher vielleicht noch sehen. In welcher Weise der Sohn Gottes mit diesem Geist Gottes begabt wurde. Also das war das Erste. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das Zweite, was gesagt wird, weil der Herr mich gesalbt hat. Wenn wir ins Alte Testament hineinsehen, finden wir ja viele, die gesalbt wurden. Wir erwähnen ja besonders immer gern König, Priester, Propheten. Und dann haben wir schon manches Mal das schöne Lied gesungen. Oh, dann ist mir Jesus alles. Wie geht's weiter? König, Priester und Prophet. Aber manchmal haben wir gedacht, ja, du liebe Zeit, solche Leute wurden gesalbt, da kann ich ja kaum dabei sein. Und da ist schön, wenn man die Bibel kennt. Da muss man mal lesen, ach ja, das dritte Buch Mose ist schwer zu lesen. Als ich das erste Mal anfing, die Bibel durchzulesen, beim dritten Buch Mose habe ich aufgehört. Da ging es nicht mehr weiter. Aber jetzt lese ich es gern. Im dritten Buch Mose, Kapitel 14, das sind die Aussätzigen. Aussätzige, ein Bild für Sünder, für die Sünde. Und da wurden einige geheilt. Und wenn sie dann geheilt waren, geschah Folgendes. Dann wurde das Opfer dargebracht. Ich mache es kurz. Dann wurde das Blut genommen, ein Altar gesprengt. Und dann kam etwas von dem Blut an das rechte Ohrläppchen, an den rechten Daumen und an die rechte Zehe. Ja, vom rechten Fuß an die große Zehe. Wenn das gewesen ist, dann kam das Öl. Im Alten Testament ist ja immer für die Salbung das Öl da, als Bild. Im Neuen Testament haben wir die Wirklichkeit, es ist der Geist. Und dann wurde das Salböl genommen, wurde an den Altar gesprengt und dann nahm der Priester das Salböl und wieder das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen, die große Zehe. Tiefe Bedeutung. Erst einmal die Reinigung. Alles, was durch unsere Sinne in unser Leben hineingegangen ist, bedarf der Reinigung. Und dann ist das Wunderbare, dass der Herr uns nicht nur reinigen will, dass er uns dann salben will mit dem heiligen Salböl, dem Geist. Dass das Innere vom Geist bestimmt wird. Der Daumen, ein Bild für unsere Handlungen, dass die Handlungen unseres Lebens uns vergeben werden durch das Blut und dass dann alles von dem Geist Gottes berührt wird und alles durch den Geist Gottes gestaltet wird. Das andere brauche ich gar nicht mehr sagen, wissen wir selbst. Füße dann, die Zehe für den Wandel. Dass der Wandel gereinigt wird und dass der Wandel unter die Herrschaft des Geistes kommt. aber bei unserem Herrn in dieser wunderbaren Weise, sein Geist, der auf mir ruht, der hat mich gesalbt. Da kann man ja nachlesen, auch bei Petrus, Apostelgeschichte 10, 38, wie im Hause des Cornelius ist, Jesus gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft, und dann ging er umher, wohltuend, heilend und so weiter. Ja, dann kommt das Dritte. Er hat mich gesandt. Wer die Bibel liest und Johannesevangelium liest, der spürt, dass das Wort gesandt besonders viel im Johannesevangelium vorkommt. Hat mich dann sehr interessiert. Ich habe mir die Worte für gesandt, gibt zwei im Griechischen, Apostello und Pempo, haben beide ungefähr den gleichen Sinn. Die beiden Worte kommen im Neuen Testament 211 Mal vor. Im Johannesevangelium 60 Mal. Also fast jede dritte Stelle haben wir im Johannesevangelium. Und von den 60 Stellen, da reden 41 Stellen von Jesus. Er hat mich gesandt. War mal eine schöne Bibelarbeit für mich, alle 41 Stellen durchzugehen. Jesus, von Gott gesandt. Ich will mal drei Stellen nennen. Zunächst mal die ersten zwei und dann die fünfte. Die erste steht, Johannes 3, Vers 17. Da sehen wir die ganze wunderbare, weite Sendung unseres Herrn Jesus. Da heißt es, der Vater hat ihn in die Welt gesandt, um den Kosmos zu retten und nicht den Kosmos zu richten. Da kann das Herz schon mal stille werden, wenn man ein solches Wort innerlich aufnimmt. Das ist die Sendung des Vaters für den Sohn, nicht den Kosmos zu richten, sondern den Kosmos zu retten. Aber deswegen ist nicht gesagt, dass es kein Gericht gibt. Man muss nur alles lesen in der Bibel. Die zweite Stelle steht Johannes 3, Vers 34, also nur 17 Verse weiter. Hier sehen wir die Bevollmächtigung und die Befähigung des Gesandten. Die Bevollmächtigen, da heißt es, Gott gibt den Geist nicht nach Maß. In unserem Irdischen hat alles sein Maß, nicht? 1,80 Meter. Wie es bei dir ist, weiß der, gell? Überall hat es ein Maß, da kannst du hinsehen, wohin du willst. Alles Irdische hat ein Maß. Aber wenn der Vater seinem Sohn, den er in die Welt gesandt hat, bevollmächtigt, dann gibt er den Geist nicht nach Maß, sondern in seiner ganzen Fülle, wie wir es gesehen haben, Jesaja 11, Vers 2. Und daraus ergibt sich dann das andere, die Befähigung des Gesandten. Er redet die Worte Gottes. Und darum ermunte ich auch immer wieder, liebe Geschwister, lest doch gern die Evangelien. Einmal hat Paulus geschrieben, die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Je mehr wir die lesen, werden wir selber gesund. Und wenn man die Worte Jesu liest, dann ist man oft überrascht, in welcher Weise unser Herr zu reden vermag. Anstatt vieler Worte greife ich immer gern eins heraus, gehört mir zu meinen Lieblingsworten in dieser Richtung. Die hohen Priester und die Pharisäer, die haben einmal ihre Knechte ausgesandt, fangt diesen Jesus, bringt den Jesus an. Und plötzlich erscheinen die Knechte wieder. Warum habt ihr ihn nicht gebracht? Da haben sie eine Antwort gehabt, die ist wunderbar. Die Antwort heißt, nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Und das ist wahr. Darum ist es so schön, die Evangelien zu lesen. Nie hat ein Mensch geredet wie dieser Mensch. Da merken wir auch etwas davon. Ich habe mir das fünfte hingeschrieben. 3 und 4 habe ich mal ausgelassen. Fünfte, da steht Johannes 5, Vers 24. Der Gesandte, den Gott gesandt hat, der kann Folgendes sagen. Das Erste, wer mein Wort hört, da müssen wir alle, die wir hier waren, ja sagen, wir haben das Wort gehört. Und das Zweite, und glaubt an den, der mich gesandt hat. Ja, das ist so schön, wenn wir glauben dürfen, dass der Vater aus Liebe zu uns den Sohn gesandt hat. Nun sagt der Gesandte, wenn wir die zwei Stücke glauben, ein Dreifaches. Das Erste, der hat ewiges Leben. Er hat es. Da ist nichts mehr hinzuzufügen, da ist nichts mehr bei dir zu verbessern, sondern allein der Gesandte Gottes sagt es uns, du hast ewiges Leben. Das Zweite, du kommst nicht ins Gericht. Und das Dritte, dieser ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Er kann solche Worte sagen. Nur der eine, den der Vater gesandt hat aus Liebe zu uns. Wenn wir nur an die Worte denken, ich bin, die der Herr immer wieder gebraucht hat, ich bin, ich bin. Wer hat je solche Worte sagen können? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und glaubt an mich, wird nimmermehr sterben. Du findest niemanden, der sowas gesagt hat. Er, den der Vater gesandt hat. Nun haben wir zuerst einmal diese drei wunderbaren Aussagen Gottes über seinen Christus, über seinen Messias gehört. Der Geist des Herrn ist auf mir. Jehova hat mich gesalbt und er hat mich gesandt. Und nun werden acht Dienste, manche sagen acht Ämter, man könnte auch sagen acht Aufträge, die der Vater seinem Sohn, dem Gesalbten, gegeben hat. Die wollen wir jetzt auch gerade noch kurz erwähnen. Und finden in der Mitte drin auch ein wunderbares Zeugnis der Bibel, das wir beachten wollen. Ich werde es dann noch erwähnen, im Blick auf die Schriftteilung. Ich lese erstmal das Erste. Das Erste, da wird uns gesagt, um den Sanftmütigen, manche übersetzen den Elenden. Und wenn wir dann die Stelle im Neuen Testament lesen, da heißt es den Armen. Ja, um diesen Leuten, diesen sanftmütigen, elenden, Armen, frohe Botschaft zu bringen, Evangelium zu bringen. Da kann man alle Evangelien lesen, zumindest die ersten drei, wie der Herr seinen Weg angetreten hat. Dann heißt es am ersten, er verkündigte das Evangelium des Königreiches. Ich habe nochmal nachgesehen, auch bei Matthäus. Bei Matthäus kommt es ja, was ganz typisch für das Matthäus-Evangelium ist, dass es da heißt, Königreich der Himmel. Aber wo es heißt, er verkündigt das Evangelium des Königreiches, nicht bei der Himmel. Hat auch einen tiefen Sinn. Ja, frohe Botschaft. Es ist so schön, dass wir das im Alten Testament finden, nicht nur hier an dieser Stelle. Jesaja, da wird ja gesagt, er ist der Evangelist unter den Propheten. Er hat viermal in seinem Buch, der Jesaja, vor allen Dingen stehen alle im zweiten Teil, die Worte von dem, der frohe Botschaft bringt. Zuerst steht es Jesaja 40, Vers 9, kommt es gleich zweimal vor von der frohen Botschaft. Dann in Jesaja 52, Vers 7, vielleicht die bekannteste Stelle. Wie lieblich sind die Füße derer auf den Bergen, die frohe Botschaft bringen, Evangelium. Und dann hier unsere Stelle viermal. Und wenn wir ins Neue Testament hineinschauen, da werden wir so richtig hineingeführt in die ganze Herrlichkeit und Schönheit des Evangeliums. Es ist einmal auch eine gute Sache, Geschwister, wenn man so einen Begriff mal nimmt und so einen Begriff sich mal ansieht. Alle Stellen einmal vom Evangelium durchgeht. Ich habe es mal gemacht. Dann habe ich gemerkt, die zentrale Stelle vom Evangelium steht Römer 1, 1 und 2. Erstmal heißt es so schön, Paulus ein Knecht, ein berufener Apostel, abgesondert. Knecht, berufen, abgesondert. Da merkt man etwas fürs Evangelium. Und dann heißt es Evangelium Gottes. Das ist der Überbegriff für das Evangelium. Gott ist immer die Quelle, aus der alles fließt, auch das Evangelium. Und darum ist der Überbegriff Evangelium Gottes. Und dann kommt der Inhalt. Evangelium Gottes über seinen Sohn. Wenn der Sohn nicht die zentrale Stelle ist, haben wir nie Evangelium. Nur wenn der Sohn Mittelpunkt ist, dann haben wir Evangelium. Und dann ist es schön, das ganze Wort vom Evangelium zu studieren. Ich habe vier schöne Strahlen vom Evangelium gefunden. Wie du sagst, Evangelium der Gnade Gottes, die uns in Jesus geworden ist. Evangelium des Heiles in Jesus. Evangelium des Friedens in Jesus. Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Wir merken, in welchen Reichtum man schon hineingestellt wird, bei dem ersten Wort frohe Botschaft zu bringen. Das zweite, um zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind. Das ist schön, das sich anzusehen und auch den Weg Jesu zu sehen. In welcher Weise der Herr immer fähig war, zerbrochene Herzen zu verbinden. Vielleicht haben wir es auch schon selbst mal erlebt, dass wir zerbrochen waren, innerlich. Ist heilsam. Denn es heißt im Psalm 147, Vers 3, er heilt zerbrochene Herzen. Das heißt in anderen Worten, wir müssen immer wieder zu ihm gehen. Er heilt zerbrochene Herzen. Für mich war der Psalm 34, Vers 18, ich habe es vielleicht schon manchmal erzählt, ein wunderbares Erlebnis. Da war ich einmal zerschlagen, elend, arm. Ich wäre am liebsten in die Wüste gerannt. Aber da hat Gott mir in meiner Not, ich habe gar nicht nach dem Wort Gottes verlangt, aber da hatte ich plötzlich dieses Wort vor mir. Psalm 34, Vers 18. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, die rettet er. Das war Medizin. Das war Medizin. Ich habe in dem Augenblick zu Gott gesagt, lieber Vater, ich hätte jetzt 1000 Bücher lesen können. Die 1000 Bücher hätten mir nicht das gegeben, wie dieser eine Vers hier. Schön, wenn wir den Herrn so erleben dürfen. Er verbindet zerbrochene Herzen. Das dritte, um Freiheit, Befreiung auszurufen den Gefangenen. Ich denke an eine bestimmte Stunde in meinem Leben, schon lange her, da hörte ich zum ersten Mal etwas vom Schwarzen Kreuz. Ist euch bekannt, das Schwarze Kreuz? Gefangenenmission. Richtig, Gefangenenmission, nicht? Schwarze Kreuz, war ich dabei. Da hat man ja meistens das bekannte Wort, ich war im Gefängnis. Und ihr habt nicht an mich gedacht. Ich war im Gefängnis und ihr habt an mich gedacht. Aber wie ich den ganzen Vortrag hörte, da dachte ich an Hebräer 13, Vers 3, da heißt es, gedenket der Gefangenen. Das Wort ging mir so tief ins Herz hinein. Da habe ich mal nachgedacht. Ja, ich möchte mal wissen nach der Bibel, wer sind nun die Gefangenen? Ich will sie nicht weit aufzählen, ich will ein paar nur nennen. Da gab es ja damals schon bei Abraham, bei anderen, dass manche im Krieg gefangen genommen wurden. Waren Gefangene, Kriegsgefangene. Ich war auch mal Kriegsgefangener, 2 Jahre. Aber dann gibt es ja noch andere Gefängnisse, andere Gefangene. Vielleicht ist es eines der schlimmsten, wenn man im Gefängnis der Sünde ist. Man muss es manchmal erleben, wie manche Leute gefangen sind. Und manche möchten heraus und können nicht, bis sie eine befreiende Kraft des Herrn erleben. Gefangene. Aber dann gibt es ja Leute, ja, früher hat man Gefängnis und Zuchthaus gehabt. Heute heißt es, glaube ich, nur Strafvollzugsanstalt, sowas ähnliches, ja. Wird alles milder gemacht. Ja, da habe ich damals gehört, dass in Deutschland ständig ca. 70.000 Leute in solchen Anstalten sind. 70.000 Leute. Eine gute Mittelstadt. Gedenke der Gefangenen. So können wir weitergehen. Gefangene unten, Gefangene in oberen, Heiligte in höheren Orten. Überall Gefangene, Gefangene. Und die Bibel sagt, gedenke der Gefangenen. Aber wir denken noch, wie der Herr hinabgestiegen ist, wie er Gefangenen frohe Botschaft gebracht hat, Evangelium. Ja, so ist es. Hat man ein Erlebnis gehabt. Schon lange her. Alle Fälle lebt er noch. Da brachten seinen Mann in seine Versammlung, ein ehemaliger SS-Offizier, da kamen wir ihm zum Glauben. Naja, dann war er in Frankfurt gläubig geworden. Und dann hat man dem Wolfgang den gegeben, also mir. Er war eine Zeit lang bei uns. Dann hat er eine Stelle gefunden, hat ein Zimmer gehabt. Und dann hat er Geld gebraucht. Es hat der Firma gefehlt und etwas hat auch mir gefehlt. Und dann kriegte ich einen Brief von ihm aus dem Gefängnis. Ich sollte ihm schreiben. Ach, da verschreibt man einem Gefangenen ins Gefängnis. Meine Einfalt, ich schlage meine Bibel auf und ich staune, da steht doch gerade das Wort von mir, Gott führt Gefangene hinaus ins Glück. Ach, du warst ja einfach zu schreiben, nicht? Oben drüber hingeschrieben, Gott führt Gefangene hinaus ins Glück. Und dann kommen die Sätze von allein, nicht? Gott führt Gefangene hinaus ins Glück. Eine herrliche Botschaft. Eine herrliche Botschaft. Wenn wir über das Nachdenken gedenket der Gefangenen. Dann kommt ein viertes. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Kerker scheint schon ein bisschen härter zu sein als irgendwie ein Gefängnis. Ich habe hier auch Apostelgeschichte 12, Vers 7 hingeschrieben. Ihr kennt vielleicht die Stelle von dem Petrus, der dann auch in so einem Kerkergefängnis war, gebunden an vier Kriegsknechte, hoffnungslos. Aber Gott hat ihn herausgeholt. Öffnung des Kerkers. Ich habe auch gedacht an Sacharja 9, Verse 11 und 12. Da redet die Bibel von Gefangenen, die in einer Grube sind, wo kein Wasser ist. Da mögen wir wieder an den reichen Mann denken. Ja, ein anderes. Aber dann ist was ganz Wunderbares. Wie dann Gott sagt, er nennt sie Gefangene der Hoffnung. Und dann sagt Gott, damals schon, ich verkündige euch, dass ich euch das Doppelte erstatten werde. Welch ein Herr, welch ein Herr. Es ist Gericht, es ist strenges Gericht. Einen Gruben, der kein Wasser ist, mir wird der Mund oft trocken. Das ist gar nicht einfach. Aber in einer Grube, wo kein Wasser ist, noch schlimmer. Aber Öffnung des Kerkers, das finden wir auch im ersten Lied vom Gottesknecht, Jesaja 42, Vers 7, wir haben damals nicht so weit gelesen. Es ist da viel Gemeinsames zwischen dem Lied von dem Gottesknecht und von dem Gesalbten des Herrn. Er öffnet den Kerker. Da kommt das fünfte, um auszurufen das Ja der Annehmung, der Wohltracht. Ach, da gibt es noch so einige schöne Stellen. Ich glaube, es kommt auch eines bei dem zweiten Lied vom Gottesknecht vor. Jesaja 49 müsste das sein. Jesaja 49, Vers 8. So spricht Jehova, zur Zeit der Annehmung habe ich dich erhört. Das gleiche Wort Annehmung in der Fußnote. Oder der Huld, eigentlich der Betätigung des Wohlgefallens. Aha. An diesem Jahr der Annehmung ist eine Betätigung des Wohlgefallens. Jetzt hat Gott Wohlgefallen. Wenn er seine Huld, seine Güte erweisen kann. Und da halten wir nun mal fest, dass es hier heißt, das Jahr der Annehmung, das Jahr des Wohlgefallens unseres Herrn. Und jetzt denken wir einmal an Lukas 4. Da geht der Herr ja in die Synagoge Nazareth und hält seine erste Predigt. Der Diener reicht ihm die Rolle des Jesaja. Der Herr rollt sie auf. Damals gab es noch keine Kapiteleinteilung, keine Verseinteilung. Er rollt sie auf und liest diese ersten 5 Punkte. Dann rollt der Herr die Rolle wieder zu, gibt sie dem Diener. Bis jetzt hat er gestanden, nun setzt sich der Herr. Und jetzt sagt der Herr, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Alle sind bewegt und alle sind überrascht über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Wenn du in den Evangelien nachsiehst, der hat nie über Gnade gepredigt. Aber immer wieder waren die Leute überrascht über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde hervorgingen. Warum hat der Herr den Schluss gemacht? Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Hier haben wir ein klassisches Beispiel für die sogenannte Schriftteilung. Wer ein wenig bewandert ist mit dem Wort der Schriftteilung und schon erlebt hat, was alles gesagt wird, ja, wenn du die Schrift so teilst, dann weißt du, dass ich recht habe. Haben wir schon gehört. Ob es immer stimmt, lass es offen. Aber hier können wir lernen, Schriftteilung. Heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Die nächsten 3 Punkte, die sind jetzt noch nicht erfüllt. Die warten auf die Erfüllung. Und zwar, wenn die kommen, nachdem der Herr zum zweiten Mal wiedergekommen ist. Ich will sie jetzt noch ganz kurz erwähnen. Die nächsten 3 Punkte, kommt Vers, der 6. Punkt, da heißt es, und zu verkünden den Tag der Rache unseres Gottes. Oh, das klingt ja sehr ernst, nicht? Den Tag der Rache unseres Gottes. Ich möchte eigentlich mal hier festhalten, dass es heißt, nicht deine Rache, nicht meine Rache, sondern die Rache unseres Gottes. Und dieser Gott hat gesagt, mein ist die Rache. Ich werde vergelten. Denn keiner von uns hat den richtigen Maßstab an Gerechtigkeit. Den richtigen Maßstab an Gerechtigkeit hat nur er. Und darum lässt sich das gar nicht aus der Hand nehmen. Der Tag der Rache kommt. Und er wird dann entsprechend vergelten. Dann kommt das Gericht. Man müsste jetzt viel sagen über das Gericht. Ich liebe ein Wort, steht auch in Jesaja 30 etwa. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Und wenn ihr den Satz nicht kennt, versucht mal, einen weiteren Satz jetzt anzufügen. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Es ist wunderbar, wie es weitergeht. Glückselig alle, die auf ihn harren. Aha. Das wollen wir tun. Glückselig alle, die auf ihn harren. In seiner Hand ist das richtig. Wir gehen weiter. Das 7. kommt, um zu trösten alle Trauernden. Die Zeit ist heute noch nicht, aber die kommt. Zu trösten alle Trauernden. Wir denken einmal an die Seligpreisung unseres Herrn gleich am Anfang. Glückselig sind die Trauernden. Sie sollen getröstet werden. Ein sehr schönes Wort haben wir ja auch in Jesaja 25, Vers 8. Er wird einmal trösten und er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Das ist unser Gott. In Offenbarung 21, ungefähr Vers 4, wo wir hineinsehen dürfen auf die neue Erde. Und wir finden immer alles, was nicht sein wird, wird nicht sein, nicht sein. Kein Tod mehr, kein Geschrei, kein Leid, keine Tränen, keine Trauernden. Also wir wissen es zukünftig, aber wir wissen, es kommt. Kommt der Tag, der Gott alle Tränen abwischen wird, der Gott alle Trauernden trösten wird. Und Gott kann trösten. Ich habe mir gerade hier ein Wort hingeschrieben. Hiob 29, Vers 13 könnte die Stelle sein, wo es heißt, dass Hiob Witwen so getröstet hat, dass sie gejubelt haben. Da merkt man etwas, was Trösten ist, gilt. Bringen wir alle nicht fertig. Aber es ist nur eine kleine Abschattung von dem, was Gott kann, was Gott tun wird. Zu trösten alle Trauernden. Nun kommt das Achte. Um den Trauernden Zions aufzusetzen und ihnen zu geben. Wir haben nochmal die Trauernden genannt, aber wir sollten vielleicht noch ein Wort hinzufügen, um die Trauernden wegen Zion. Es gibt also Menschen, und hat immer Menschen gegeben, die wegen Zion getrauert haben. Wer das Göttliche kennt, weiß, auf der einen Seite Babel, die Welt, auf der anderen Seite die Stadt Zion, die Stadt Gottes. Jetzt können die Menschen sich entscheiden. Willst du Babel, Reichtum, Wohlfahrt und so weiter? Oder liebst du Zion? Und Zion immer wieder in Not, immer wieder in Not. Die Stadt unseres lebendigen Gottes. Der Schönheit, Vollendung. Und wir warten darauf, wir warten darauf. Man müsste lesen auch die Lieder von den Gefangenen, wenn sie an Zion gedenken, wenn sie an Jerusalem gedenken. Und nun hat Gott diese Trauernden wegen Zion immer in sein Blickfeld. Wenn er wiedergekommen sein wird, dann kommt der Tag, wie es hier heißt, um den Trauernden Zions, wegen Zions aufzusetzen und ihnen zu geben, Kopfschmuck statt Asche. Jetzt kommen wir an die Erstattungen Gottes. Ich bin so froh und dankbar, dass wir durch die Brüder, Geier Heller, in diese herrliche Wahrheit der Erstattungen Gottes hineingeführt worden sind. Wir bleiben jetzt nur ganz kurz bei diesen dreien, es gibt ja viel mehr, auf die ganzen unterschiedlichen Maßstäbe der Erstattung, aber es ist etwas Wunderbares, um die Erstattung Gottes zu wissen. Hier heißt es, statt Asche, ein Bild für das Elend. Sie haben teilgenommen am Elend, das Zion befallen hat. Dafür kriegen sie Kopfschmuck. Kommt nur dreimal vor. Kopfschmuck ist ein Ausdruck für eine Ehrenstellung. Sie werden in eine Ehrenstellung hineingebracht. Das nächste, was gesagt wird, statt Trauer, Freudenöl. Aha, da hat ein Pinschen etwas gesagt, wie Trauer umgewandelt werden kann. Hier kommt zu der Trauer das Freudenöl. Freudenöl kommt auch dreimal vor in unserer Bibel. Hier an dieser Stelle, Psalm 45, Vers 7. Psalm 45 nennt man gerne den Hochzeitpsalm. Und da kriegt ja der Gesalbte gesagt, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Genossen. Und das wird dann nochmal wiederholt in Hebräer 1, Vers 9. Und nun haben die Trauernden Zions, die wegen Zion trauern, haben Anteil an diesem wunderbaren Freudenöl, das der Sohn jetzt schon hat. Und dann kommt noch das Dritte. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten oder verklimmenden Geistes. Ja, wenn du ständig in der Not dran bist, kommst du in Verzagtheit hinein, dann hast du den Eindruck, alles verglimmt. Aber er will den glimmenden Docht, haben wir gehört, nicht auslöschen. Und er wird an den Trauernden wegen Zion, er wird ihnen ein Ruhmesgewand geben. Das kommt nur einmal in der Bibel vor. Ein Ruhmesgewand. Wir haben es heute Morgen gehabt. Bilder für Leiblichkeiten. Gott nimmt alles wahr, was in seiner ganzen weiten Schöpfung geschieht, was in unseren Herzen sich vollzieht, um den Trauernden wegen Zions aufzusetzen. Der Text schließt mit dem schönen Wort, damit sie genannt werden, Terebinden der Gerechtigkeit. Der gerechte Gott führt alles in die Gerechtigkeit hinein. Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden. Und ohne Frieden gibt es keine Freude. Damit sie genannt werden, eine Pflanzung des Herrn zu seiner Verherrlichung. Es geht alles um die Verherrlichung Gottes. Das war jetzt ein weniges, was Jesaja 61 uns sagt über den Gesalbten des Herrn. Halten wir mal fest, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Herr hat mich gesalbt, der Herr hat mich gesandt. Das darf ich Ihnen etwas sagen, Geschwister. Nehmt mal euer Herz auf. Nach Römer 8 sind wir Erben Gottes, Miterben Christi Jesu. Nach Epheser 3 sind wir Mitteilhaber seiner Verheißung. Alles, was dem Herrn verheißen ist, ist uns verheißen. Hat er uns teilgegeben an seinem Geist? Wer sein Wort hört und wer glaubt, der wurde versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir haben seinen Geist. Haben wir seine Salbung? Wir brauchen nur lesen, 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 21 oder 22. Er hat uns mit dem Christus gesalbt. Oder Johannes sagt, wir haben die Salbung von ihm. Und das Dritte, er hat mich gesandt. Wir alle kennen die Worte Jesu. Wie der Vater mich gesandt hat, geht's weiter, so sende ich auch euch. Ich habe gedacht, es wäre schön, Geschwister, wenn wir einmal still jetzt die Hände falten würden, jeder für sich, heute Abend, irgendwann, und einmal das vor dem Herrn ausspricht, dankbar. Dein Geist ist auf mir, in mir. Du hast mich gesalbt. Du hast mich gesandt.